Kunstgeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Kunstgeschichten. Die Demaskierung der blauen Frauen, eine fiktive Geschichte zum Kunstwerk Blaue Frauengruppe von Oskar Schlemmer, gelesen von Rebecca Kirstein. Mein Besuch im Museum. Es ist ein verregneter Donnerstagvormittag und ich habe heute einen Tag frei. Den ganzen Tag sitze ich schon an meinem Fenster und beobachte den Regen. So kann doch nicht mein freier Tag sein, also entscheide ich mich, die moderne Galerie zu besichtigen. Im Museum ist es heute ruhig. Ich stehe vor einem Gemälde. Es heißt Blaue Frauengruppe. Dieses Gemälde habe ich oft schon hier gesehen. Flüchtig betrachtet für ein paar Sekunden, vielleicht auch mehr. Aber heute ist es anders. Ich betrachte es genau. Was machen diese Frauen da, frage ich mich. Was nur? Plötzlich höre ich leise eine Frauenstimme zu mir reden. Sie ruft mich. Bin ich jetzt verrückt geworden? Ich höre wieder ein leises
Hallo, du da.
Ich sehe ganz verschwommen zwischen den Frauen eine Frau herumlaufen. Ob diese Frau wohl wirklich mich meint? Zögerlich und auch etwas ängstlich trete ich näher an das Gemälde heran. Ein Sog zieht mich an, als wäre urplötzlich ein schwarzes Loch entstanden, das mich in das Gemälde zieht. Hektisch schaue ich mich um. Meine Hände sehen verändert aus, so starr und so dünn. Ich blicke herab. Bekleidet bin ich wie die Frauen in dem Gemälde. Ein fließender Rock und ein blaues Oberteil. Meine Haare sind zu einem langen Zopf geflochten. Wie kann sowas sein? Wo bin ich? Ich schaue mich im Raum um. Dieser blaue Raum scheint unendlich zu sein und ähnelt einer riesigen Halle. Die Frauen, die ich wenige Sekunden zuvor im Museum betrachtet habe, schauen nun mich an. Ihre Blicke ruhen auf mir. Sie jagen mir schon etwas Angst ein. Ich rufe laut in den Raum. Hallo, hört ihr mich? Mein Ruf schallt lange zurück. Psst, nicht so laut, er könnte dich hören. Er, wer ist er? Frage ich mich. Ich fühle mich noch immer wie gelähmt, sodass ich nicht weiß, ob ich das laut gesagt habe. Wir sind hier schon seit Jahren, flüstert eine der Frauen. Seit Jahren? Frage ich entsetzt. Nach einigen Minuten Stille erzählt mir eine der Frauen, sie sei schon seit 1931 in diesem Gemälde. Ich kann es kaum glauben. Sie äußert zudem, dass ein gewisser Er sie erschaffen habe. Es kann sich wohl nur um Oskar Schlemmer, den Maler dieses Gemäldes, handeln. Hat er mich etwa auch erschaffen? Das muss doch ein Traum sein. Ich kann doch nicht für ewig hier gefangen sein. Ich glaube nicht, was sie mir erzählen. Sicherlich träume ich. Ich schließe fest meine Augen und zähle bis 10. Augen auf. Oh nein, ich bin immer noch in diesem Gemälde. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich konzentriere mich und versuche, einen Schritt nach vorne zu gehen. Aber es passiert nichts, rein gar nichts. Ich fühle mich wie ein Baum, lang und unbeweglich. Die Frauen und ich stehen wie Säulen in diesem Raum. Nachdem ich meine Angst etwas verdrängt habe, wirken die Frauen auf mich majestätisch und monumental. Sie sind die Säulen dieser Halle, schlank und würdevoll. Das Einzige, was mich noch etwas erschreckt, sind ihre starren Gesichter. Eine Emotion aus diesen Gesichtern abzulesen, erscheint mir unmöglich. Hinter mir muss eine Tür oder ein Fenster sein. Ich kann mich nicht drehen, aber das Licht fällt neben mir in den Raum bis ans weite hintere Ende des Ganges, in dem eine Frau mit dem Rücken zu mir steht. Dieser Lichtfall beruhigt und beunruhigt mich zugleich, denn ich weiß nicht, was oder wer hinter mir sein könnte. Vielleicht ist hinter mir Oskar Schlemmer? Meine Angst wird nun von Neugierde überlagert und ich hoffe, dass die Frauen mir von sich und ihm etwas erzählen. Nachdem ich mich jetzt orientiert habe, betrachte ich die Frauen nun einzeln. Neben mir steht eine Frau mit gesenktem Kopf. Sie scheint traurig zu sein. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und frage sie, wer sie ist. Fiona. Nach einiger Zeit erzählt mir Fiona, so heißt diese Frau, ihre Geschichte. Diese möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Fiona ist oder eher war 30 Jahre alt, als sie in dieses Gemälde kam. Sie arbeitete an der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau als Sekretärin. Sie liebte es dort. Gerne hätte sie dort auch studiert, jedoch ergab sich nie eine Möglichkeit, dies in die Realität umzusetzen. Mir scheint es, als wäre sie traurig, weil sie ihre eigenen Träume nie realisieren konnte. Als Tochter von einfachen Bauern lernte sie schon früh, wie beschwerlich das Leben sein kann. Mit ihren 6 Geschwistern arbeitete sie jeden Tag auf dem Feld. Ohne Wasser und ohne Pausen schuftete sie hart. Sie wusste, dass ihre Familie ohne diese Arbeit nicht überleben konnte. Sie hatte aufgeschürfte Knie, die manchmal auch bluteten, als sie von den Feldern nach Hause liefen. Ihr Körper funktionierte nur noch. Sie spürte keinen Schmerz mehr. Mit 20 Jahren hielt sie diese Strapazen nicht mehr aus. Entweder jetzt oder nie war ihre Devise. Sie packte heimlich ihr weniges Hab und Gut und ging los. Sie machte eine Ausbildung als Sekretärin und arbeitete daraufhin in Breslau. Eine wunderbare Zeit war das 1931, sagte sie mir. Sie fühlte sich voller Leben. Für Oskar arbeitete sie damals auch. Fiona fand Oskar sehr interessant, da er immer das Leben in seine Kunst mit einbeziehen wollte. Er arbeitete an linearen Figuren. Doch auch in Breslau ging es Fiona nicht immer gut. Der Tag, an dem sie in diesem Bild verschwand, zählte zu einer ihrer schlechteren Tage. Ein Mann hatte ihr in der Tram unter den Rock gefasst. Als sie sich zur Wehr setzte und um Hilfe rief, reagierte niemand. Sie fühlte sich hilflos und schmutzig. Es war nicht das erste Mal, dass Fiona so gedemütigt worden war, aber es war ganz gewiss das letzte Mal. Den ganzen Weg zur Arbeit weinte sie bitterlich. Im Atelier von Oskar angekommen, atmete sie tief durch und sah dieses Gemälde mit einer Frau darauf. Die blaue Farbe des Gemäldes ließ sie ihren Schmerz für ein paar Sekunden vergessen. In dem Moment, in dem sie näher an das Gemälde herantrat, war sie auch schon darin verschwunden. Mir scheint, ihr Schmerz und das Gefühl der Hilflosigkeit lassen sie bis heute nicht los. Doch sie sagte mir am Ende unseres Gespräches, sie fühle sich nicht mehr alleine. Sie habe ihre Familie hier gefunden. Außerdem fühle sie sich endlich wohl in ihrer Haut, so wie sie jetzt ist. Auch wenn sie nicht mehr aussähe wie früher, sei sie selbst geblieben. Die anderen Frauen haben ihr geholfen, ihre schlechten Erfahrungen hinter sich zu lassen, um in dieser Gemeinschaft stark zu werden. Dieses positive und warme Gefühl spüre ich nun ebenfalls in mir, denn ich weiß, dass die Frauen, so aufreibend ihr Leben auch war, nicht mehr in ihrer Vergangenheit gefangen sind. Anne. Ich blicke in die Augen der Frau, die mir gegenübersteht. Sie hat ein rotes Oberteil an und einige Locken sind aus ihrer Hochsteckfrisur herausgefallen. Ich habe das Gefühl, das Vertrauen der anderen Frauen für mich gewonnen zu haben, nachdem ich mit Fiona geredet habe. Also entschließe ich mich wieder dazu, mich nach ihrem Leben zu erkundigen. Anne heißt sie und war knapp 50 Jahre alt, als sie Teil dieses Bildes wurde. Sie war eine liebende Mutter und immer für ihre kleinen Mädchen da. Sie sagte zu mir, das Einzige, was ihr hier bei den anderen Frauen fehlen würde, wären ihre Kinder. Doch auch ihre Geschichte hat nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. In der Zeit um 1931 erhielt eine Frau nur Anerkennung, wenn sie eine vorbildliche Familie vorweisen konnte. Ihr Mann war stets unterwegs und arbeitete viel. Dass ihr Liebster dann mal später nach Hause kam oder für ein Wochenende weg war, war Normalität. Sie stemmte den Haushalt und kümmerte sich um die gemeinsamen Kinder. Ihr Mann hatte kein einfaches Leben gehabt. Er kam körperlich nur leicht verwundet vom Ersten Weltkrieg nach Hause. Als junger Soldat kämpfte er an der Westfront, Nähe war da. Er sah viel Leid und viele seiner Kameraden hatten ihr Leben für diesen sinnlosen Krieg geopfert. All das hatte bei ihrem Mann Spuren hinterlassen. Eines Abends kam ihr Mann von einer langen Arbeitsreise nach Hause. Sie kochte ihm und sorgte dafür, dass die Kinder schliefen und sie Zeit zu zweit hatten. Doch ihr Mann war abwesend, nicht interessiert, was Anne über die vergangenen Tage zu berichten hatte. Ihm ging es wieder nicht gut. Annes Mann wurde in solchen Momenten sehr wütend und als Anne versehentlich einen Teller vom Tisch fiel, verlor er seine Kontrolle. Sein Faustschlag ließ den Tisch erschüttern, Gläser fielen um. Er stand auf, schrie Anne an und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Ihre Wange schmerzte ihr tagelang. Sie wusste jedoch, dass ihr Mann für diese Wutanfälle nichts konnte. Der Krieg hatte ihm alles abverlangt und er konnte das Erlebte nicht verarbeiten. Anne versuchte erfolglos alles Erdenkliche, um ihren Mann aufzuheitern. Doch seine psychische Belastungsstörung führte zu verbalen Ausfällen gegen Anne, die oft mit einem Schlag endeten. Ihrem Mann tat dies zwar leid, doch er versuchte nichts, um dies zu ändern. Ihr ganzes Leben drehte sich nur noch darum, ihrem Mann zu helfen. Dabei verlor sie jedoch sich selbst. Sie kümmerte sich nicht mehr um sich, geschweige denn um ihre Kinder. Anne fing an zu trinken, um ihre Schmerzen zu übertünchen. Ihre Kinder, ihre kleinen Mädchen, alles, was ihr noch blieb, vergaß sie. Sie wollte doch nur wieder eine heile Familie. Ihr Mann sollte einfach wieder glücklich werden. Aus Wochen und Monaten wurden Jahre. Sie war nicht mehr die Frau, die sie einmal war. Ihre Familie war zerstört. Sie beschloss daraufhin, nach Jahren des Leids ihren Mann zu verlassen. Schweren Herzens verlor sie in diesem Moment auch ihre Kinder. Anne verfiel in schwere Depressionen. Sie sah nichts mehr Positives in diesem Leben. Ihre Eltern, die einzigen, die ihr noch beistanden, mieteten ihr eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses am Rande von Breslau. Den Verlust ihrer Kinder konnte sie nicht verkraften. Ihre Kinder besuchten sie gelegentlich, jedoch wurden diese Besuche immer seltener. Sie sagten, sie kämen bald nochmal vorbei, aber sie sah ihre Kinder nie wieder. Jeden Tag schaute Anna aus dem Fenster. Sie setzte sich auf die Fensterbank und zündete sich eine Zigarette an, zog aber nicht daran. In der Hoffnung auf die baldige Rückkehr ihrer Kinder beobachtete sie das rege Treiben auf der Straße. An einem regnerischen Tag beschloss Anne hinauszugehen, einfach Luft schnappen und den Kopf frei bekommen. Als Anne gerade die Straßenseite wechselte, kam ein Mann aus dem gegenüberliegenden Haus heraus. Er trug ein Gemälde unter seinem Arm. Auf diesem Gemälde waren zwei Frauen, umgeben von Blau. Dieses Gemälde ließ Anne nicht mehr los. Es war so beruhigend und zum ersten Mal seit langer Zeit vergaß sie ihre Sorgen. Sie versank in diesem wunderschönen Blau des Gemäldes. Als sie an dem Mann vorbeilief, hörte sie leise Rufe. Auf einmal griff eine Hand nach ihr und zog sie in das Gemälde. Das war Annes letzter Moment in der wirklichen Welt. Danach stand sie schon in dieser blauen Halle, genau wie ich jetzt. Sie fühlte sich nicht mehr alleine. Die Frauen um sie herum gaben ihr die Liebe, die sie schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Auch jetzt spüre ich wieder diese Wärme in mir. Annes Durchhaltevermögen und ihre Stärke imponieren mir sehr. Es wirkt für mich, als würden die Frauen meine Gefühle so positiv beeinflussen, dass auch ich meine Sorgen vergessen kann. Alexandra. Die nächste Frau, die mit mir reden möchte, ist Alexandra. Sie ist die Frau schräg gegenüber von mir. Sie überkreuzt leicht ihre Arme. Ihre Haare sind zu einem strengen Pferdeschwanz zur Seite frisiert. Alex, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, war eine sehr selbstbewusste Frau. Sie lebte in Saarbrücken. Freizeit und Familie standen bei Alex immer hinten an. Sie wollte Karriere machen. Sie arbeitete in einem größeren Unternehmen, in dem nur die Leistung zählte. Alex war sehr ehrgeizig und wusste genau, dass sie die Beste im Unternehmen war. Wenn sie nicht die Beförderung erhalten würde, dann niemand. Alex war sich sicher, dass bei der nächsten Vorstandssitzung ihr Name fallen würde. Doch alles kam anders. Bei der Versammlung hörte sie ihren Namen nicht. Die Beförderung erhielt ein Kollege, der weniger leistete als sie. Als eine der wenigen Frauen in diesem männerdominierten Unternehmen musste sich Alex nun anhören, wie jeder Einzelne sich für diesen Mann freute. Ihre Augen wurden immer feuchter. Nicht weinen, dachte sie, nur nicht weinen. Alex flüchtete sich in die Toilettenräume des Büros. Sie verschloss die Tür hinter sich und setzte sich auf die Toilette. Die Tränen kullerten ihr das Gesicht herunter. Diese Demütigung konnte sie doch nicht auf sich sitzen lassen. Vor den Toilettenräumen hörte sie zwei Kollegen über sie sprechen. Die Männer waren erfreut, dass Alex nicht befördert wurde. Von ihr, einer Frau, hätten sie sich nichts sagen lassen. Dieser Moment tat Alex weh, doch sie musste weitermachen. Sie wischte sich die Tränen vom Gesicht, atmete tief durch und riss die Tür der Toilette auf. Die Männer verstummten. Alex hielt sich zurück, etwas zu den Männern zu sagen und ging mit erhobenem Haupt an ihnen vorbei. Von solchen Kollegen ließe sie sich nicht ihre Karriere zerstören. Alex beschloss, die Stelle zu wechseln. Warum sollte sie auch in einem solchen Unternehmen weiterarbeiten? Sie fand einen fantastischen Job und leitete eine komplette Abteilung. Sie hatte beruflich alles erreicht, jedoch fühlte sie sich immer noch leer. Sie hatte keine Familie, um ihre Erfolge feiern zu können. In ihrer Mittagspause war sie oft allein. Während dieser schaute sie sich gerne die Gemälde in der modernen Galerie an. Dort konnte sie all ihre Probleme für einen Moment vergessen. Dabei betrachtete sie, genau wie ich heute, das Gemälde mit den blauen Frauen. Diese monumentalen Frauen wirkten auf sie wie die Familie, die sie nie hatte. Alex ging ganz nah ran an das Gemälde. Eine Hand griff nach ihrer und zog sie in das Bild. Auch Alex spürte dieses warme Gefühl in sich, als sie in das Bild ging. Genau diese Empfindung spüre auch ich in diesem Moment. Alex fand ihre Familie, die mit ihr lacht und sich für sie freut. Es ist unbeschreiblich, wie diese Frauen sich umeinander sorgen und sich stärken. Alpha. Die letzte Geschichte, die ich euch erzählen werde, ist die von Alpha. So wird sie von den anderen Frauen genannt. Eines Tages erschien sie auf dem Gemälde, gemalt von Oskar Schlemmer, den sie immer als Vater bezeichnet. Sie war die erste und einzige Frau, die Oskar auf das Bild malte. Alpha fühlte sich anfangs ganz wohl in ihrem Zuhause. Sie kannte schließlich nichts anderes. Das Leben, das sich außerhalb ihrer vier Wände abspielte, war ihr nicht vertraut. Sie kannte keine Gefühle. Sie hatte niemals etwas Schlimmes oder Schönes erlebt. Sie konnte nur in ihrer Halle herumlaufen und sich jede kleine Einzelheit im Raum anschauen. Die Ecken, die Decke, den Boden und das schöne Blau. Es war die einzige Farbe, die sie weit und breit sehen konnte. Draußen in der wirklichen Welt war immer viel los. Oskar, der in seinem Atelier hin und her lief, und einige andere Menschen, die sie ab und zu betrachteten. Nach einiger Zeit hatte Alpha einiges gesehen, doch was die Menschen dort draußen fühlten, blieb ihr immer verwehrt. Die Langeweile plagte sie in ihrer blauen Halle. Alpha versuchte immer wieder, auf sich aufmerksam zu machen, aber Oskar hörte sie einfach nicht. Wieso ließ er sie so alleine? Alpha konnte das nicht verstehen. Sie wünschte sich, ihre Welt teilen zu können. Sie tanzte in ihrer Halle herum. Sie drehte sich tausend Male um sich herum. Sie versuchte, Oskars Mimik zu imitieren, doch in ihrem Gesicht tat sich nichts. Nie konnte sie ihre Mundwinkel nach oben ziehen und breit lachen. Sie konnte Oskar nie zeigen, dass sie da ist. Oskar arbeitete währenddessen an Figuren im Raum und Flächen, die sich verbinden. Eines Tages kam eine Frau in das Atelier. Sie schien so traurig und auch so einsam zu sein wie Alpha. Die Frau betrachtete das Bild und sah plötzlich so beruhigt aus. Sie streckte ihre Hand in Richtung des Gemäldes. Alpha kam mit ihrer Hand auch immer näher, bis sie sich berührten. Alpha spürte ein erfüllendes Gefühl in sich, griff die Hand der Frau und zog sie in das Bild hinein. Dies war der Moment, als Fiona in dem Bild verschwand. Alpha, die ihr bisheriges Leben immer alleine verbringen musste, war endlich nicht mehr einsam. Sie war voller Freude und Glück. Es war einer ihrer schönsten Tage bisher in diesem Gemälde, weil sie endlich jemanden an ihrer Seite hatte. Fiona, die davor so traurig war, redete mit Alpha. Sie redeten wochenlang. Das Zeitgefühl hatten beide schon längst verloren. Fiona gab Alpha das, was sie zuvor nie fühlen konnte. Liebe, Freude, Trauer und Schmerz. Alpha spürte in ihrem Inneren ein wohliges Gefühl. Sie nahm zum ersten Mal ihre Emotionen wahr. Fiona und Alpha beschlossen, unter allen Umständen füreinander da zu sein und sich zu unterstützen. Viele Monate waren die beiden glücklich in ihrer Zweisamkeit. Eines Tages nahm Oskar sie mit nach Hause, in eine Wohnung im dritten Stock. Die Wohnung war hell und freundlich. Oskar stellte das Gemälde gegenüber von einem Fenster auf, durch das die zwei auf die Straße und in die Wohnung gegenüber blicken konnten. Da saß jeden Tag von morgens bis abends eine Frau auf der Fensterbank. Sie zündete sich eine Zigarette an, zog jedoch nie daran. Sie starrte immer hinaus auf die Straße. Fast wirkte es, als ob sie auf Alpha und Fiona blickte. Ob sie sie sehen konnte? Fiona und Alpha beobachteten sie Tag für Tag. Ihre Traurigkeit war ihr ins Gesicht geschrieben. Sie konnten diese Frau nicht dort alleine lassen, also fingen sie an, die Frau zu rufen. Doch sie hörte sie nie. An einem regnerischen Tag nahm Oskar das Bild mit. Fiona und Alpha waren entsetzt darüber, da sie doch der Frau von gegenüber so gerne helfen wollten und nicht konnten. Auf der Straße angekommen, lief Oskar an einer Frau vorbei. Es war jene Frau aus der gegenüberliegenden Wohnung. In dem Moment, als die Frau an dem Bild vorbeilief, streckte Alpha ihre Hand aus und zog sie in das Gemälde. Es war niemand anderes als Anne. Die drei Frauen wurden zu einer Familie und immer wenn sie eine traurige Frau beobachteten, beschloss Alpha, diese aufzunehmen. Sie ordneten sich im Raum an und nahmen diese Formation an. Die letzte Frau, die vor mir in diesem Gemälde verschwand, war Alexandra. Sie, die starke Frau, die den anderen Frauen Mut machte, sie motivierte und ihnen so viel Selbstbewusstsein gab wie keine andere davor. Alex und die anderen Frauen sind zu einer großen Familie zusammengewachsen. Durch die Hindernisse in ihrem Leben sind sie über sich hinausgewachsen. Obwohl sie durch ihre Gesichter maskiert sind, hat jede Frau einen Beitrag für die Gemeinschaft geleistet. Sei es, sich geöffnet zu haben, den Schmerz zu zeigen oder einfach Aspekte des eigenen Lebens zu teilen. Nachdem ich mich anfangs gefangen gefühlt hatte und die Gesichter der Frauen mir Angst eingeflößt hatten, fühlt sich dieser Raum mit diesen Frauen nun nicht mehr bedrohlich an. Dieser Raum, gefüllt mit starken und wundervollen Frauen, gibt mir Selbstbewusstsein und ich fühle mich wohl. Ich fühle mich stark und groß, wie eine Säule, die das Dach der Halle trägt. Die Frauen und ich tragen dieses Dach für die Gruppe und füllen den Raum mit positiver Energie. Festgehalten für die Ewigkeit in diesem blauen Bild. So endet mein Tag in der modernen Galerie. Der Regen hat schon fast aufgehört. Auf meinem Heimweg lasse ich nochmal diesen verrückten Tagrevue passieren. Was für tolle Frauen. Sie stehen dort in ihrer monumentalen Formation, immer gespannt, wer sie als nächstes betrachten wird. Sie haben ihre schlechten Erfahrungen hinter sich gelassen, um in dieser blauen, wunderschönen Halle die Gemeinschaft zu genießen. Sie haben ihre intimsten Momente im Leben mit mir geteilt. Das alles ist nur ein Ausschnitt vieler Geschichten gewesen. Ihr müsst sie unbedingt selbst besuchen und ihren spannenden, aber auch traurigen Geschichten lauschen. Wir hören uns!
Kunstgeschichten.